Es ist ein ganz ungewohnter Blick von hier aus. Ein bisschen stört mich dieses Geländer, aber wir kommen damit irgendwie klar. Den Blick ändern. Ich muss zugeben, dieses Bibelwort, das wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, wie Petrus da sozusagen im Vorbeigehen auf dem Weg zum Tempel diesen gelähmten Mann heilt, darüber habe ich noch nie gepredigt. Ich habe immer gekniffen. Ihr ahnt schon, warum. Weil das einfach ein ausgesprochen herausfordernder Text ist. Ich gebe weiterhin zu, bei der Situation wäre ich wirklich gern dabei gewesen. Hätte ich gerne Mäuschen gespielt und beobachtet, wie der Petrus das eigentlich macht. Kann man ja vielleicht was lernen. Wie kann das sein, dass der da sozusagen im Vorbeigehen? Eigentlich ist Petrus ganz normal wie immer auf dem Weg zum Tempel, um dort in gewohnter Weise Gottesdienst zu feiern. Und ausgerechnet an dem Tag sieht er dort an der schönen Pforte diesen gelähmten Mann am Wegesrand liegen. Und er bettelt. Natürlich bettelt der auch Petrus an. Aber der reagiert ganz anders. Anders als er hofft. Vers 6, Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Na, das ist mal eine Ansage, oder? Und was passiert? Jetzt wird es ja richtig spannend. Petrus ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, er sprang auf, konnte stehen und gehen. Da wäre ich wirklich gern dabei gewesen. Wie findet ihr diese ganze Szene? Man hat ja geradezu den Eindruck, als wenn Petrus diesen gelähmten Mann da sozusagen en passant, so mehr oder weniger im Vorübergehen, mal soeben ganz locker gesund macht. Oder wirkt das anders auf euch? Das Ganze wirkt so locker, so spontan, fast schon ein bisschen nebenbei gemacht. Als wenn das die einfachste Sache der Welt wäre, mal eben den Gelähmten. Wie jetzt? Du willst Geld? Tja, Geld habe ich keins. Aber hey, ich kann dir was anderes geben, wie wär's denn mit Heilung? Und zack, er greift ihn bei der Hand, richtet ihn auf und sagt einfach nur, komm, lauf doch mal ein bisschen. Tja, und genau das macht der Gelähmte. Er steht auf und läuft ein bisschen. Und kann umherspringen im Tempel, ja toll. Ein Wunder. Man hat den Eindruck, als wenn Petrus total davon überzeugt ist, dass der Mann natürlich im selben Moment wird laufen können. Na klar doch. Denn immerhin hat er ihm im Namen von Jesus Christus von Nazareth die Heilung von seiner Behinderung auf den Kopf zugesagt. Im Namen von Jesus. Für Petrus ist das also das normalste Ding der Welt, dass dieser Gelähmte im Namen Jesu gesund wird. Ja, was auch sonst? Wenn Jesus das so macht. Ist doch klar, oder? Ihr merkt schon, wie er innerlich so reagiert, dass da jede Menge Aber kommt. Aber der Gelähmte steht sofort auf, kann umherlaufen wie alle anderen gesunden Leute auch. Einfach so. Ich weiß, dieser Heilungsbericht ist in mehrfacher Hinsicht super, super herausfordernd. Ich nenne mal nur ein paar Aspekte, es gibt sicherlich noch viele mehr. Erstmal überhaupt das ganze Thema rund um Heilung. Das ist alleine ja schon ein heißes Eisen. Gibt es das überhaupt heute noch? Und wenn ja, warum erleben wir das so selten? Oder täusche ich mich da? Vielleicht habt ihr das ja jede Woche, keine Ahnung. Aber bei mir ist das nicht jede Woche. Das zweite, Gebet um Heilung. Dürfen wir das? sollen wir das? Wie gehen wir damit um? Dritter Aspekt. Ganze Thema Krankheit und Heilung ist ein Angstthema unter uns, ist so mein Eindruck. Weil es dazu gar zu viele enttäuschte Erwartungen und Gebete unter uns gibt. Deshalb ist das ein super sensibles Thema, weil es bei den betroffenen Menschen natürlich immer ums Existenzielle geht. Was ist, wenn nichts passiert bei dem Gebet? Und hier ist natürlich verantwortungsvolles Handeln gefragt, natürlich doch. Und wie gehen wir dann damit um, wenn jemand nicht geheilt worden ist, wenn wir gebetet haben? Ich muss sagen, in meiner Lebensgeschichte gibt es beides. Ich habe für Leute gebetet, dass sie gesund werden und die sind gesund geworden. Auch von schlimmen Dingen. Und ich habe für Leute gebetet, die sind nicht gesund geworden, die sind gestorben. Alles schon da gewesen. Ja, und jetzt? Also da hängt viel dran, ihr merkt schon. Natürlich auch dieser seelsorgerliche Aspekt. Kann man das überhaupt machen? Sollte man das tun? Ist das nicht sehr dreist, einem so die Heilung auf den Kopf zuzusagen? Wer bin ich, dass ich das könnte oder dürfte? Da muss man sich doch seiner Sache schon super, super gewiss sein. Wer könnte das schon von sich sagen? Und was ist mit den ganzen anderen Kranken? Und so weiter und so weiter. Interessanterweise heißt es ja im Anschluss, gegen Ende dieses Heilungsberichtes hier in Apostelgeschichte 3, dass die Leute diesen Bettler, der gelähmt war, gut kannten, der da auf einmal so quietschmunter durch den Tempel läuft und munter gehen und laufen und springen kann. Das ist doch der so und so. Der sitzt doch sonst immer da an der schönen Pforte und bettelt. Den kennen wir doch. Das ist doch der. Warum läuft er da plötzlich rum und kann laufen? Der hat doch immer da gesessen, weil das ein guter Platz ist zum Betteln. Die ganzen frommen Leute kommen da rein, da springt immer was raus für die Leute, die betteln. Na klar doch. Also, warum sage ich das? Der Gelähmte saß vermutlich mehr oder weniger jeden Tag an der Stelle. Der Text beschreibt das geradezu. Und Petrus, von dem heißt es auch, er ging nach seiner Gewohnheit in den Weg zum Tempel zum Beten. Das heißt, Petrus ging auch so ziemlich jeden Tag diesen Weg entlang. Merkt ihr was? Warum sieht Petrus an dem Tag den Gelähmten? Hat er denn vorher die ganze Zeit immer übersehen? Der sitzt doch die ganze Zeit da. Merkt ihr was? Gewohnheit. Gewohnheit zu sehen oder Gewohnheit nicht zu sehen. Ausgerechnet an dem Tag bleibt Petrus stehen, sieht ihn an und es kommt zu einer echten Begegnung. Und dann passiert richtig was. Warum nicht schon 3 Tage vorher oder 14 Tage vorher oder 3 Wochen vorher? Der Gelähmte wäre dankbar gewesen, klar. Aber nee, jetzt. Kommen wir zurück zum Thema. Wir richten den Blick nach außen. Wir ändern unsere Sichtweise. Wir ändern unsere Sichtweise, statt uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Ich sag mal, jeder von uns hat so seinen gewohnten Blick. Das ist der erste wichtige Punkt. Das heißt, wir sehen die Dinge, wie wir sie gewohnt sind zu sehen. Weil wir uns für die Dinge interessieren. Ich interessiere mich für dieses, jemand anders für was ganz anderes. Kleines Beispiel, habe ich letzte Tage meiner Frau auch erzählt. Das hat nämlich mit ihr zu tun, mit uns beiden. Wenn meine Frau mir einen Weg erklärt, irgendwohin, dann kommen in dieser Wegbeschreibung immer irgendwelche Landmarken vor, wo man sich dran merken kann, welchen Weg man gehen soll. Und dann kommen dann gerne mal so Beschreibungen vor, wie zum Beispiel, und nach so und so vielen Metern an dem Blumengeschäft rechts. Okay? Meine Frau ist gelernte Floristin, die sieht jedes Blumengeschäft in Berlin. Ich bin kein gelernter Florist, ich habe noch nie ein Blumengeschäft gesehen. Wenn ich ihr dagegen den Weg erkläre, hört sich das ganz anders an mit ganz anderen Landmarken. Du musst gehen bis zu dieser genieteten Stahlbrücke von der S-Bahn und dann links abbiegen. Dann sagt meine Frau mal, wieso Brücke, Stahlbrücke, wieso genietet, was ist da so besonders dran? Brücke ist Brücke, oder? Nee, das ist eine alte genietete Stahlbrücke, die ist von vor dem Krieg. Das sieht man an den Nieten. Habt ihr schon mal gesehen? Schon mal aufgefallen? Seht ihr auch die genieteten Stahlbrücken oder seht ihr mehr die Blumengeschäfte? Merkt ihr, das ist das mit unseren Sehgewohnheiten. Wofür ich mich interessiere, das sehe ich auch. Das Zweite, wir neigen dazu, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Das heißt, weil ich mich für Werkzeugläden und für Industrieruinen und für alte genietete Stahlbrücken interessiere, deswegen sehe ich die ja auch im Stadtbild. Meine Frau sieht, wie gesagt, die Blumengeschäfte. Mit den genieteten Brücken hat sie es nicht so. Und das alles, obwohl ich vielleicht jeden Tag diese Strecke entlang fahre, ich sehe die Dinger nicht. Nochmal ein anderes Beispiel kennt ihr vielleicht auch. Thema Schwangerschaft. Ich weiß, es ist ein bisschen ein heikles Thema, aber es ist ein gutes Beispiel. Wenn eine Frau schwanger wird oder versucht schwanger zu werden oder vergeblich versucht schwanger zu werden, habe ich beobachtet, dass diesen Frauen ganz oft im Straßenbild andere schwangere Frauen auffallen. Die sehen die dann auf einmal. Alle möglichen Frauen sind schwanger, bloß ich nicht. Erinnert euch mal, liebe Frauen, habt ihr das auch so erlebt? Kann gut sein. Ja? Warum? Weil das Thema Schwangerschaft in dem Moment für sie interessant ist, dann hat man den Blick dafür. Dann sieht man auf einmal die schwangeren Frauen, sonst nicht. Also nochmal, wofür ich mich interessiere, das sehe ich auch. Und das sind allermeistens die Dinge meines persönlichen, inneren, engeren Interesses. Meine Interessen. Dazu sehe ich die Dinge. Jetzt wird es interessant. Dritter Punkt, wie richte ich denn den Blick nach außen? Ja, was meint ihr wohl? Das ist der berühmte Blick über den eigenen Tellerrand, den man so im Sprichwort beschreibt. Das ist genau die Frage, die ich auch Petrus stellen würde. Warum, lieber Petrus, hast du jetzt auf einmal an dem Tag diesen Gelähmten gesehen und vorher eben nicht? Du bist doch jeden Tag da lang gelaufen. Und der Bettler sitzt auch jeden Tag da an seinem Stammplatz. Hast du den vorher nie gesehen? Woher kommt also der Blick über den eigenen Tellerrand? Was bringt mich dazu, meine Interessen so zu erweitern, dass ich weiter schaue als zu den Dingen, die, naja, sagen wir mal, so meine ureigensten eigenen egoistischen privaten Interessen sind? Was bringt mich dazu, auch den Blick für andere zu haben? Irgendwas muss da ja anders werden. Hatte Petrus in dem Moment vielleicht eine Eingebung von Gott? Oder ist er vielleicht ein bisschen gestolpert und hat den dann gesehen und es packt ihn das Mitleid? Oder hat er in dem Moment einfach die Bedürftigkeit dieses Menschen gesehen? Lässt er sich herausfordern? Mensch, der ist gelähmt. Der kann nicht anders als hier sitzen und betteln. Und dann hat es bei Petrus Klick gemacht. Was auch immer es ist, Petrus unterbricht hier seine normale Routine, bleibt stehen und wendet sich diesem gelähmten Menschen ernsthaft zu und fängt ein Gespräch an. Das passiert. Es kommt zu einer wirklich echten Begegnung. Und wir sehen, der Blick über den eigenen Tellerrand, man muss es wollen. Man muss es zulassen. Man muss offen dafür sein, mal was anderes zu sehen. Deswegen waren meine Frau und ich heute Morgen so frei und haben die Stühle einfach mal umgedreht, damit er mal anders guckt. Und die Gewohnheit so ein bisschen durchbrochen wird. Und hier haben wir auch eine Stellschraube, an der wir drehen können. Auch für uns selber, für unser eigenes Verhalten. Man kann den Blick nämlich üben. Worauf gucke ich, wenn ich durch die Straßen von Berlin gehe? Oder mit der S-Bahn fahre oder wie auch immer ihr euch fortbewegt? Worauf gucke ich? Man kann, glaube ich, die Entscheidung treffen, seine Sehgewohnheiten zu ändern. Man kann offen werden für den Blick auf die anderen. Wie war das noch bei Jesus? Und er sah die Menschen an und er empfand, dass sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben und in die Irre gehen. Es packte ihn im Herzen. Da ist es. Jesus lässt sich anrühren von dem, wie er die Menschen da sieht. Sie gehen in die Irre wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Das sieht Jesus. Ich glaube, man kann diese Blickänderung wirklich üben. Und ein guter Schritt dazu hin, das zu üben, ist, dass man das im Gebet formuliert. Gut, dass wir die Möglichkeit dazu haben, und zu sagen, Herr, ich kriege das alleine nicht hin, ich sehe immer nur die Blumenläden und sehe nicht die Leute, die Not haben, aber ich möchte mich ändern, hilf mir dabei. Dafür kann man wirklich beten. Ungefähr so. Jesus, ich möchte das lernen, nicht nur auf meine Bedürfnisse zu achten, sondern auch auf die Bedürfnisse und Nöte der Menschen um mich herum. Jesus, öffne mir die Augen und gib mir ein offenes Herz, um anderen Menschen zu begegnen. Amen. So kann man beten. Und wenn die Predigt nachher gleich zu Ende ist und wir ein Lied gesungen haben, dann lade ich euch danach zu einer Gebetsgemeinschaft ein in kleinen Gruppen. Dann sind so ein paar Leute um euch rum und dann habt ihr die Gelegenheit, das im Gebet zu formulieren. Und wenn dir das ein Herzensanliegen ist und du das so im Gebet vor Gott aussprichst, ich bin sehr sicher, dass Gott dich nicht lang warten lässt. Da kommt Bewegung in dein Leben, mit Sicherheit. Und dann sind wir mal gespannt, was wir dann demnächst mal zu hören kriegen beim Teil, wenn es um Leben teilen geht. Wie Gott euren Blick verändert hat. Freue ich mich schon drauf. Und dann ist da noch die Frage, wo ist eigentlich außen? Das ist ja einer der Punkte, wir blicken nach außen. Wir beschäftigen uns nicht mehr mit uns selber. Außen ist überall da, wo du nicht bist. Ganz einfach, oder? Ist überall da, wo du nicht bist. Und wo Jesus aber hin möchte. Das ist eine ganz einfache Beschreibung, finde ich. Ja, auf der Karte, die wir haben vom Bund, wo die 7 Punkte drauf beschrieben sind, sind so ein paar Merkmale beschrieben. Die sind auch super. Dazu gehört, dass man sich zum Beispiel vernetzt mit anderen Menschen, mit anderen Gemeinden, mit anderen Organisationen. Wir setzen uns ein für Frieden und Gerechtigkeit, gehört auch dazu. Und natürlich gehört Glaube und Altersleben auch zusammen, nicht nur sonntags morgens. Und auch anpacken, zupacken, mithelfen, diakonisches Handeln gehört auch dazu. So gucken wir bei unseren eigenen Tellerrand und kriegen einen Kontakt zu Menschen, denen Jesus begegnen möchte. Denen Jesus begegnen möchte durch das, was du und ich machen. Oder durch das, was du und ich sagen. Manch einer braucht in so einer Begegnung einfach liebevolle und unterstützende Worte. Dass er die Erfahrung macht, da ist jemand, der sieht mich. Der hat Verständnis für meine Situation und der betet für mich. Und wir können zusammen beten. Und dann hast du schon deinen Blick nach außen gewendet. Und das Tolle ist, wenn du das machst, rührt Gott auch dein Herz an. Und du wirst auch mitgesegnet. Das schenke uns Gott. Amen.